Der Interview-Podcast. Eine Krankheit, 1000 Stimmen.
Und herzlich willkommen zu Fums von der Krankheit, 1000 Stimmen, der Interview-Podcast. Wie ihr vielleicht noch wisst, weil ich viel zu lange keine Podcast-Folge mehr hochgeladen habe, stelle ich immer dieselben Fragen an immer eine andere Person. Und heute habe ich die liebe Nina bei mir. Hallo!
Hallo! Ich freue mich, hier zu sein.
Möchtest du noch was loswerden? Oder warum nicht in die Fragen starten?
Wir können direkt starten mit den Fragen.
Gut, dann die allererste Frage. Wann hast du deine Diagnose gekriegt? Wie alt warst du? Wie lange ist es her?
Ah, schon urlange her. Ich war gerade 18 geworden, so schön zum Geburtstag geschenkt gekriegt. 2006, also heute bin ich schon viel älter. Genau, das ist so das Hauptsächliche und seit wie viel? Also, die ist volljährig, ja. Die MS ist volljährig jetzt. So benimmt sie sich auch. Im Moment dreht sie ein bisschen durch.
Du warst verdammt jung. Wie hast denn du damals reagiert und wie sind die Ärzte mit dir umgegangen?
Also ich habe es am Anfang gar nicht wirklich geglaubt, weil es war so, dass mein Papa schon MS hatte oder ich damit groß geworden bin. Dann war es so, dass ich zum Hausarzt gegangen bin, hatte die Seite taub. Also ich habe eigentlich eine Woche lang gedacht, ich habe mir einen Nerv eingeklemmt. Und dann sagte der Hausarzt schon, also es könnte auch sein, wie bei Papa, dass es MS ist. Bin dann direkt ins Krankenhaus überwiesen worden, weil sie ausschließen wollten, dass es vielleicht doch ein Schlaganfall sein könnte. Und ja, genau. Und ich habe zu dem Zeitpunkt sogar noch in der Notaufnahme gearbeitet, weil ich im Rettungsdienst zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung gemacht habe. In der Notaufnahme dachte ich mir die ganze Zeit, boah, jetzt habe ich hier die Schlaganfallpatienten und ich habe irgendwie auch einen. Also es war ganz merkwürdig. Bin dann abends ins Krankenhaus gefahren, wurde dann stationär aufgenommen und alles durchgecheckt. Und dann wurde relativ schnell gesagt, das sieht aus, als würden da Entzündungen im Gehirn ihr Unwesen treiben. Hab dann aber gesagt, eine Lumbalpunktion, Leute, das mache ich nicht. Das war so dieses der erste Schock, weil ich dann wusste, was auf mich zukommt. Und dann haben sie mir 5 Tage Beruhigungsmittel gegeben, damit ich das dann irgendwie hinter mich bringen kann. Dann war es so, dass der Chefarzt die Lumbalpunktion noch selber machen musste. Und der kam dann immer so spät, dass er sie an dem Tag nicht mehr machen konnte. Und am 5. Tag habe ich gesagt, oh Leute, ich gehe, ich habe keinen Bock mehr, habe mich selbst entlassen und ich habe auch nichts.
Ja, wenn du halt selber auch schon Ausbildung im Rettungssanitäter und so, dann warst du wahrscheinlich ja abgehärtet. Aber die Ärzte waren so schlimm wie du oder warst du halt immer so, es kommt, ey. Wir sehen uns übermorgen wieder auf der Arbeit.
Ja, nee, also ich war in einem anderen Krankenhaus tatsächlich und habe zu dem Zeitpunkt, das war eigentlich ganz irrwitzig, ich war in der Ausbildung zur Rettungsassistentin, musste für die Prüfung ein Thema auswählen, worüber ich ein Referat halte. Und da hatte ich MS gewählt wegen meinem Vater. Und hatte ich noch meinen Prüfer angerufen, habe gesagt, ich liege im Krankenhaus mit Verdacht auf MS. Und dann sagt er, ich bescheuert wäre, kann ja nicht angehen. Also ich schreibe hier gerade über MS und jetzt soll ich selbst die Diagnose haben. Also sei doch froh, dass du nicht über Krebs schreibst. Also das war so richtig, wow, okay. Genau, und dann bin ich am nächsten Tag, glaube ich, auch direkt wieder arbeiten gegangen in der Notaufnahme. Habe mir dann die Lumbalpunktion nicht machen lassen, für mich hatte ich nichts. Und bin dann aber zu einem Neurologen und der sagte mir, er könnte mir kein Cortison ohne Diagnose geben. Dann stand ich da. Ich dachte, ja gut, dann warten wir halt, wird schon alles wieder weggehen. Ging bei Papa ja auch immer wieder weg. Bin dann tatsächlich, nach 3 Monaten ging es mir so auf den Sack mit der tauben Seite, dass ich gedacht habe, gut, dann gehen wir nochmal in ein anderes Krankenhaus. Bin da dann auch hin und der sagt, das war so ein cooler Assistenzarzt, der meinte, ach, ich mache die Lumbalpunktion eben. Wenn ich unbedingt auf Chefarzt bestehst, würde ich es machen. Und dann dachte ich, ja, bei der Blutabnahme nichts gemerkt, dann machen wir das. Habe ich das am gleichen Abend noch gemacht und am nächsten Morgen bin ich wieder nach Hause gegangen. Eigentlich war das für 3 Tage geplant, dieses ganze Ding im Krankenhaus. Und eine Woche später haben sie sich dann gemeldet und gesagt, dass sie ja, diese ollikularen Banden gefunden haben und sich das Ganze dann jetzt bestätigt hat. Und ab da an dachte ich mir, habe ich nicht, schiebe ich zur Seite, habe ich nichts mehr zu tun. Und so ging es dann erstmal 1,5 Jahre weiter.
Also hat sich dein Leben auch gar nicht geändert, sondern du hast einfach gesagt, ja, ach, solange es mir gut geht, geht es mir gut.
Ja, genau. Also das war auch tatsächlich die ersten 10 Jahre so, dass ich immer sagte, habe ich nicht. Dann kamen die Ärzte immer wieder mit irgendwelchen Medikamenten an. Ich habe auch einen Quatsch dann ausprobiert. Quatsch, der eine ist, also ich empfinde es dann immer so als, es könnte helfen, es muss aber nicht helfen, eventuell kommt ein Schub, vielleicht auch nicht. Und wenn keiner kommt, könnte es mit dem Medikament zusammenhängen, muss aber nicht. Also das war mir zu unsicher, diese ganzen Aussagen. Und es gab damals ja auch wirklich nur diese Klassiker, Rebif, Avonex, Copaxone, Betaferon. Dann dachte ich mir, nee, das mache ich nicht. Dann habe ich mit Copaxone irgendwann mal angefangen. Ich habe das immer so sehr sporadisch genommen. Mal, wenn ich Lust hatte, dann eine Woche nicht mehr. Und dann haben die Ärzte halt, ja, also das hilft ja alles bei Ihnen nicht, dann müssen wir nochmal wechseln. Dann habe ich wieder gewechselt. Also die haben sich auch alle gefragt, warum nichts bei mir wirkt. Wahrscheinlich, weil ich es nicht regelmäßig genommen habe. Also falls das hier jemand hört, schönen Gruß an die Ärzte von damals. Ich habe es halt nicht zugegeben. Und ja, das war dann erstmal so mein Ding. Und dann habe ich abgesetzt, dann hatte ich 3 Jahre nichts, dann dachte ich mir, hey, cool, wenn du nichts nimmst, hast du auch nichts. Und ja, das war bis 2020, da hat die Krankheit dann so ein bisschen Fahrt aufgenommen und seitdem hänge ich am Thysabri und bin jetzt auch damit ganz froh, weil ich keine Nebenwirkungen habe, aber keine Schübe habe.
Quatsch nimmst du jetzt? Nimmst du dann auch noch anderen Quatsch? Oder nur das eine MS-Medikament?
Nö, nur Thysabri und ansonsten, also nichts wegen der MS, sagen wir so.
Ja.
Ich muss aber langfristig auf Ocrevus vermutlich wechseln, weil ich ja auch eine der bin, die PML-Risiko hat und hoch im Titer ist. Und ja, also ich bin jetzt 5 Jahre zähneknirschend dabei und denke mir, okay, so oft tritt es nicht aus, auch bei einem Titer von 4, irgendwas. Aber ja, also wir machen das engmaschig. Ich gehe alle 4 Monate ins MRT und lass es regelmäßig kontrollieren, habe mein Intervall auf 6 Wochen gestreckt. Alles, was man tun kann, aber ewig dabei bleiben möchte ich nicht.
Wie schaut denn das bei dir aus, wenn du gar keine anderen Medikamente nimmst? Hast du auch gar keine Probleme im Alltag mit der Diagnose?
Ich habe Spastiken, aber ich habe mal Baclofen oder Diuresal genommen und da kam ich die Berge nicht mehr hoch und deswegen habe ich gedacht, nee, dann lassen wir das lieber. Mache jetzt 2 Mal in der Woche Krankengymnastik und das hilft mir tatsächlich, sodass ich, seitdem ich das aktiv mache, kaum noch Spastiken habe. Und ja, ich hatte so eine, ich kann das gar nicht erklären, mein Bein hat sich so komisch angefühlt. Ich habe das wirklich auch immer nur komisch genannt. Ich weiß nicht, was es war. Es war nicht schwer, ich konnte es heben, es war alles so wie immer. Aber irgendwas hat mich beim Auftreten gestört. Also irgendwie war, als wäre die Verbindung nicht richtig da. Und das hat die Krankengymnastik auch wieder komplett weggekriegt. Da ist jetzt gar nichts mehr. Ja. Und das ist so, dass uns, ich finde, die ganzen Medikamente, die man nehmen kann, sind bei mir im Moment noch so, oder ist es bei mir noch so, dass die Nebenwirkungen schlimmer sind. Und deswegen halte ich einfach das aus, was ich habe, wenn ich denn was habe.
Ja, das kann ich verstehen. Vor allem, ne, also genau, das ist es halt. Ja, es gibt Medikamente, aber auch Psychotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie. Das sind alles auch Therapien und damit Möglichkeiten, den Umgang mit der Krankheit zu verbessern, zu erleichtern, aufzuhalten, etc. pp. Ne? Es ist ja quasi auch, also genau, es ist keine Chemie, es ist auch keine...
Es ist eine Behandlung.
Ja, genau, es ist eine Behandlung. Und das halt keine medikamentöse Behandlung, sondern eine externe.
Genau. Also habe ich lange tatsächlich nicht so gesehen irgendwie und habe dann immer gedacht, nee, ich muss nicht zur Krankengymnastik, brauche ich alles nicht. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich versuche es mal und seitdem hilft es mir eigentlich ganz gut.
Jetzt stelle ich ja die Frage, wie resilient du geworden bist. Aber eigentlich warst du es doch von vornherein, oder? Du hast doch von Anfang an gesagt, ja, solange ich nicht mit dem Kopf unterm Arm umkippe, nehme ich alles, wie es kommt, so wie du es erzählt hast, oder? War das ein Prozess, dass du jetzt halt so sagst?
Ich glaube, dass es tatsächlich gar nicht so ist. Also ich war 2006 und als man noch so jung war, war das schon so. Bei mir ist das eher im Umkehrschluss. Jetzt bin ich auf einmal so ängstlich. Seitdem ich ein Kind bekommen habe, bin ich noch ängstlicher. Also jetzt, ich darf mir auch keine Gedanken über PML machen. Wenn ich mich da reinsteige, habe ich Schwindel. Also es ist wirklich so, im Moment wird schwieriger. Also ich glaube, diese Resilienz, die ich hatte, habe ich abgebaut. Keine Ahnung, früher war das, man war auch abgelenkt durch die Arbeit, man war immer unterwegs, und ob man feiern war, was auch immer. Und jetzt gerade in der Elternzeit, denkt man doch viel mehr über seinen Körper und über sich selbst nach. Und ich habe das Gefühl, so älter ich werde, umso mehr denke ich auch über mich nach.
Wenn du nicht in Elternzeit bist... Bist du noch Rettungssanitäterin?
Nee, ich habe tatsächlich mein Abitur nachgeholt. Ich habe meine Ausbildung zur Rettungsassistentin zu Ende gemacht, habe dann gar nicht großartig im Rettungsdienst gearbeitet, sondern habe dann überlegt, wo kann ich hingehen? Bis 70 oder 60 oder wie lange auch immer werde ich nicht im Rettungsdienst arbeiten, dachte ich mir mit MS. Habe dann mein Abitur nachgeholt, wusste dann nicht, wo ich hin will. Habe dann irgendwann angefangen, soziale Arbeit zu studieren und bin dann wieder im Krankenhaus gelandet, im Krankenhaussozialdienst. Und ja, das ist aber jetzt schon eher die Erfüllung, die man hat als der Rettungsdienst. Auch wenn der Rettungsdienst der beste Job ist für mich oder den ich, also ist der, ich bin so eine Schaulustige und dann ist man an erster Stelle. Nein, aber es ist also schon ein cooler Job und ja, aber mit MS glaube ich nicht keine Zukunftsperspektive.
Ja, konntest du denn dann noch Vollzeit arbeiten oder
Ja,
ja?
also ich habe sogar ziemlich anstrengend, habe ich bis 20, kurz vor der Geburt, 8 Stunden gearbeitet und noch 4 Stunden gependelt am Tag. Also ich war eigentlich so richtig fertig. Ich war von 6 bis 6 aus dem Haus und alle sagten mir auch immer, also irgendwann wirst du einfach umkippen, weil du das nicht ewig durchhalten kannst und war dann letztendlich auch froh, dass ich dachte, okay, jetzt ziehe ich nach Bielefeld zu meinem Partner und dann kommt es da zu einem Wechsel, weil ich das wirklich nicht mehr lange ausgehalten hätte.
Ja.
Bin dann tatsächlich auch mit einem Burnout raus aus dem Berufsleben zu dem Zeitpunkt, weil ich dann Weihnachten zusammengebrochen bin und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Also ich will nicht zurück, ich schaffe das einfach nicht. Also
Ja.
12 Stunden, ja.
Ja, aber das ist ja auch für einen gesunden Menschen eine Herausforderung. Also das ist jetzt ja nichts, wo du sagst, da hat dich die MS zugezwungen, sondern das ist einfach acht
Nee.
Stunden arbeiten und 4 Stunden pendeln. Da würde jeder normale Mensch sagen, Alter, ich habe keinen Bock mehr.
Richtig. Also ich wusste, dass ich das irgendwie verändern musste, aber es war halt so, ich habe in Dortmund gewohnt und wer die Strecke mit dem Zug von Dortmund nach Hagen kennt, weiß, dass man Ewigkeiten braucht, wenn man nicht gerade direkt an der Grenze von Dortmund in die Richtung wohnt, sondern ich habe auf der anderen Seite von Dortmund gewohnt. Also ich musste einmal komplett durch Dortmund durch und dann nochmal nach Hagen runter. Und das Dumme war halt, dass der Dortmunder Bahnhof umgebaut wurde und ich meine Verbindung nie gekriegt habe, die Verbindung sowieso nicht stabil läuft und ich dann einfach nochmal eine halbe Stunde mit Warten verbracht habe, nachdem ich dann schon 8 Stunden gearbeitet habe und morgen schon 2 Stunden angereist war. Also es war schon eigentlich die härteste Zeit meines Lebens, glaube ich.
Ja, das glaube ich. Ja, du hast einen Partner, wie wir gehört haben. Ich vermute mal nicht, dass der damals schon bei dir war. Das, so einen Menschen gibt es, aber mit 18 und dann, das ist ja dann doch was. Aber hat sich denn die Diagnose damals auf Familie und Freunde ausgewirkt? Irgendwie? Dass wahrscheinlich gerade Teenager-Freunde, die sich abwenden, weil sie sagen, ich kann damit nicht umgehen oder sowas?
Nee, eigentlich gar nicht. Also gut, die sind jetzt nicht, also meine eine Freundin, die ist seit Anfang an bei mir an meiner Seite und jetzt klar, durch das Kind hat man sich ein bisschen auseinandergelebt, aber die war immer an meiner Seite und die war auch im Krankenhaus damals, als die Diagnose kam, war sie da. Und ich weiß noch, dass der Arzt gesagt hat, wir haben 2 Punkte im Gehirn bei ihm gefunden, aber da sprechen wir morgen drüber, weil die Freundin ja da ist. Und dann ist er rausgerannt. Und dann ist die besagte Freundin auch noch hinter ihm hergerannt und hat ihm auf dem Flur angehalten und gesagt, das können Sie jetzt nicht machen. Es wäre ja so, wir würden jetzt denken, dass sie 2 Gehirntumore hat. Und dann sagt er, nee, nee, also Gehirntumore sind es nicht, ist wahrscheinlich MS. Und so war das dann mit der Diagnose. Bin dann ein bisschen zusammengebrochen und ja, weil ich ja noch davon ausging, es wird keine MS sein zu dem Zeitpunkt. Das war noch die Zeit, wo ich keine Lumbalpunktion gemacht habe. Ja, aber eigentlich hat sich nie meine Familie oder Freunde abgewandt. Nee, kann ich jetzt auch nicht. Also meine Familie gibt natürlich Menschen, die dann gesagt haben, das ist keine MS. Ob die das jetzt wirklich geglaubt haben oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es wurde halt häufig gesagt. Aber ich baue auch eher auf Freunde als auf Familie, wenn ich ehrlich bin. Außer jetzt natürlich meine eigene Familie. Aber
Ja,
meine
aber
Familie.
die hat man sich ja auch selber
Genau,
ausgesucht, ne? Für
richtig.
die anderen da, Blutsverwandten kann man nichts, aber alles, was nach einem kommt, das hat man sich ja selber ausgesucht. Und selbst wenn es mit denen irgendwann mal nicht klappt, aber ich glaube, mit einem einjährigen Kind ist das schon, dass man das einfach nur liebt, weil so viel Mist können die noch gar nicht ab. Und da sind wir auch bei dem Thema Kind. Das war für dich nie, die Diagnose war nie ein Grund zu sagen, nö, meine ich.
Ich direkt sagen würde, nee, mache ich nicht, es wäre es gelogen, glaube ich. Also man überlegt natürlich schon. Für mich war immer wichtig, dass ich einen Partner habe, auf den ich mich verlassen kann, dem ich wirklich zu 100% vertraue und wo ich weiß, dass er bei mir bleibt. Also nicht mal, also selbst wenn die Partnerschaft irgendwann mal zu Ende gehen sollte, weiß ich, dass er immer ein guter Vater ist und immer an der Seite meines Kindes ist. Und das ist das Wichtigste, auch wenn ich davon ausgehe, dass wir uns nicht trennen. Aber wenn man, also ich brauche, also ich weiß, dass er der beste Vater der Welt für mein Kind ist und dass er da immer an der Seite sein wird.
Ja.
Und ich glaube, nur mit so einer Unterstützung schafft man es mit der Krankheit. Also alleine, also ich hätte es nicht alleine geschafft, glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch. Also natürlich bereitet man sich, glaube ich, anders als Mensch mit MS aufs Kind vor. Eben mit diesem Backup, kann ich den Leuten in meinem Umfeld vertrauen? Was passiert, wenn ich ausfalle? Gerade als Mutter bist du da, glaube ich, noch einfühlsamer und vorgewarnter. Aber eben genau, wenn man weiß, die Leute um einen rum, auf die kann man sich verlassen, das ist dann schon einfach so. Aber halt so dieses, und eben mit der Diagnose werde ich bloß nie Mutter, das war nie.
Nee, das nicht. Aber man muss natürlich, das ist, also ich, jetzt habe ich gerade so, also ich möchte dazu nochmal sagen, dass ich nicht glaube, dass man es nicht alleine schaffen würde. Das denke ich schon, weil man ja Kräfte als Mutter hat oder als Elternteil, die da auf einmal freigesetzt werden. Aber ich glaube, dass, also ich habe von der Situation abhängig gemacht, ob ich ein Kind bekomme oder nicht. Weil ich möchte nicht als egoistischer Mensch durch die Welt gehen, der dann sagt, auf Biegen und Brechen brauche ich jetzt ein Kind für meine eigenen Bedürfnisse. Das ist ja nicht mein, weil da hätte ich zu viel Respekt. Aber letztendlich kann auch jeder, der schwanger wird, 5 Jahre später MS kriegen. Also das ist halt auch so, wo man, ich glaube, das muss jeder für sich einfach selbst entscheiden.
Ja, genau. Ne, also es können auch Menschen einfach keine Kinder bekommen, weil sie sagen, ich möchte kein Kind bekommen. Das ist ja genauso fein.
Genau, richtig.
Ja, du hast Spastik und du warst früher wahrscheinlich Marathonläuferin und kannst es nicht mehr machen. Oder musstest du deine Hobbys, kannst du alles so machen wie bisher? Oder hast du was ändern müssen über die Zeit?
Also ich kann eigentlich noch alles machen wie bisher. Allerdings ist es so, dass ich mit großen Menschenmengen nicht klarkomme, weil ich so ein bisschen Reizüberflutung im Kopf habe. Also ich gehe nicht so gerne einkaufen und shoppen. Ich bin dann lieber im Internet unterwegs. Das ist so die größere Einschränkung tatsächlich. Ich habe auch, dass ich Bordsteine nicht sehe und das stört mich auch richtig. Also ich sage immer bei den Ärzten, damit die das verstehen. Ich so, früher war es so, wenn ich in einen Raum gegangen bin, da war ein Hund, wusste ich intuitiv, wo dieser Hund ist. Das weiß ich heute nicht mehr. Ich muss den sehen, damit ich weiß, wo er ist, damit ich nicht drüber stolper.
Ja.
Und das verstehen die meistens auch gar nicht. Ich kann ja nicht die einzige MS-Kranke sein, die das nicht kennt. Also die müssen ja noch mehr MS-Kranke haben, die das schon mal berichten. Aber nicht mit dem Hund kommt dann als Antwort.
Du sagst ja, fuck you MS, aber wie bist du denn zu FUMS gekommen?
Ha. Ja, also schöne Grüße an Andrea Hein.
Hallo Andrea.
Ich habe damals mein Praxissemester in dem Krankenhaus gemacht, wo sie als Sozialarbeiterin gearbeitet hat oder auch gearbeitet hat. Und dann war es so, dass ich im Vorstellungsgespräch relativ schnell von der MS erzählt habe, weil ich immer finde, ich verheimliche das nicht. Und wenn da mal was ist, wissen die Leute Bescheid oder können sich halt Sachen auch erklären. Und die Leute, die ein Problem damit haben oder die mich nicht einstellen wegen meiner MS, da denke ich mir, gut, dann muss ich da auch nicht arbeiten. Also das ist so meine Einstellung dazu. Und damit bin ich, also bis jetzt habe ich eigentlich alle Stellen bekommen, die ich haben wollte. Ich glaube, das ist eine ganz gute Einstellung.
Jo.
Dann habe ich ihr das halt erzählt und dann sagte sie, ja, ich auch. Und so kam halt ins Gespräch und dann hat sie mir von FUMS, sie so, guck mal, das hängt da oben. Und ich habe noch so ganz cool getan. Ich so, ja, kenne ich, kannte ich gar nicht. Sorry, Andrea, muss ich dir jetzt einmal berichten. Und dann hatte sie, und dann habe ich mal im Internet geguckt, habe das dann rausgefunden und so war ich dann auch in der Gruppe aufgetaucht.
Also ist FUMS eigentlich für dich durchhalten?
Ja, definitiv. Durchhalten, Lösungen finden. Und das ist auch ganz gut, wenn man da fragt, hat jemand eine Lösung, bieten die meisten einem eine gute Lösung. Also es kommt ja immer was, auf welche Ideen, auf die man gar nicht kam. Und das ist, mein Partner ist halt auch so jemand, der alles positiv sieht. Manchmal geht er mir dann richtig auf den Sack. Ich möchte manchmal aber nicht alles positiv sehen, aber der sieht alles positiv. Also ich sag halt zum Beispiel Fahrradfahren. Ich saß seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr auf dem Fahrrad. Und ich denke mir die ganze Zeit, das war dann bei meinem Vater auch so, dass er auf einmal kein Fahrrad mehr fahren konnte. Und ich denke mir, wenn ich mich jetzt draufsetze, kann ich auch nicht mehr fahren. Und dann sagt er, also mein Lebensgefährte sagt, ja, dann kaufen wir dir ein Dreirad. Und das ist FUMS halt auch. FUMS bietet einem auch immer Lösungen, wenn man...
Wenn man gerade mal nicht positiv sein kann, weil es halt einfach manchmal nicht geht.
Genau. Richtig. Und das ist, man muss positiv bleiben.
Richtig. Das funktioniert nicht. Also, positiv sein.
Yay. Ja.
Und genau. Das ist doch schön.
So, jetzt legen wir uns hin und weinen.
Legen wir uns jetzt hin Und weinen, aber nicht, weil wir negativ sind, sondern weil uns die Fatigue einfach gerade mal auf den Geist geht, damit wir morgen früh wieder positiv durchs Leben starten können.
Super, das ist eine sehr gute Idee.
Und in dem Sinne bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du da gewesen bist.
Also alle positiv bleiben.
Genau. Bleibt einfach positiv, Leute. Einfach positiv bleiben.
Das klingt so einfach, ne? Ist es auch.
Ich gucke jetzt raus und stelle fest, es ist echt ekliges Wetter. Und gestern hatten wir hier so gefühlt schon fast Sommer.
Ja.
Und jetzt ist hier schon gefühlt wieder Herbst. Und ich hoffe einfach, ich bin jetzt positiv und hoffe, dass morgen wieder Frühling ist.
Das wird sein. Ich bin positiv, dass meine Tochter gleich schläft, relativ schnell. Jetzt. Ja, wir müssen, also wenn es die kleinen Dinge im Leben sind, vielleicht sollten wir doch mal so ein bisschen in uns gehen und überlegen, wie viele positive Sachen wir
Ja.
im Leben haben.
Dann sage ich einfach nur noch Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Das war FUMS, der Interview-Podcast. Eine Krankheit, 1000 Stimmen.
Erstmal an euch. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja. Und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.